NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Januar 1841. Der Geburtstag des britischen Journalisten und Afrikaforschers Henry Morton Stanley.
16. Oktober 1869. Stopp. Finden Sie Livingston. Stopp. Erwarte Sie in Paris. Stopp. Gordon Bennett. New York Herald. Stopp.
Das hat Stanley später sehr dramatisch dargestellt.
Andreas Eckert, Afrikaforscher an der Humboldt-Universität Berlin.
Das Telegramm kam und er hat sich dann sofort nach Afrika begeben. Das stimmt nicht, sondern er hat noch ein weiteres Jahr verstreichen lassen. Ist erstmal ganz gemütlich nach Ägypten gefahren und dann so langsam Richtung Afrika.
Es gibt einen Ort, einen Namen, bei dem es einem eiskalt über den Rücken läuft.
Seit Ende des 18. Jahrhunderts weckt Afrika zunehmend das Interesse der westlichen Welt.
Eine der letzten Urlandschaften unseres Planeten. Das sagenumwobene Herz des schwarzen Kontinents.
Zunächst sind es nur ein paar Missionare und Abenteurer, die Kopf und Kragen riskieren, um etwas Licht in die Geheimnisse des dunklen Kontinents zu bringen.
Der Kongo.
Zu ihnen gehört auch der Schotte David Livingstone.
Er ist als Missionar nach Afrika gegangen, war komplett erfolglos. Er hat nie irgendeinen Eingeborenen missioniert. Und er hat sich dann zu einem Art Self-Made-Entdecker gewandelt.
Erzählt Kai Rademacher, Redakteur von der Zeitschrift Geo.
Und er hat als erster in den 1850er Jahren Afrika durchquert. Er ist zumindest der erste, bei dem es dokumentiert ist. Das hat ihn berühmt gemacht. Er hat darüber geschrieben. Das war einer der großen Bestseller der viktorianischen Epoche.
1866 reist David Livingstone wieder nach Afrika.
Er war auf der Suche nach einem der vermutlich größten geografischen Rätsel aller Zeiten. Er suchte die Quelle des Nils. Man wollte einfach wissen, wo kommt er her? Und das hatte einfach noch niemand rausgefunden, weil das wirklich aus dem Herzen Afrikas entspringt.
Bald heißt es, Livingstone ist verschollen. Etwa zur gleichen Zeit macht ein junger Mann als Kriegsberichterstatter Karriere. Er wird als John Rowlands am 28. Januar 1841 in Wales geboren und wächst in einem Waisenhaus auf. Dann schlägt er sich nach Nordamerika durch. Dort wird er von einem reichen Kaufmann aufgenommen, dessen Namen er fortan tragen wird, Henry Morton Stanley. Ab 1867 arbeitet er als Sonderberichterstatter für den New York Herald in verschiedenen Krisenregionen.
Dort hat ihn dann ein berühmtes Telegramm ereilt des Herausgebers des New York Herald, Gordon Bennett, der ihm sagte, er möge sich nach Afrika begeben und den seit langem verschollenen Missionar David Livingstone finden.
Finden Sie ihn. Die geben 1000 Pfund aus und wenn Sie die ausgegeben haben, geben Sie wieder 1000 Pfund aus und wieder 1000 Pfund und wieder 1000 Pfund, aber finden Sie Livingstone. Und das waren für damalige Verhältnisse waren das riesige Summen, also wir reden vom Gegenwert von mehreren 100.000 Euro.
Stanley reist nach Tansania und bricht am 21. März 1871 zu einer spektakulären Rettungsaktion auf. Georedakteur Jens Schröder.
Es war nicht eine Expedition zum Kolonisieren, zum Unterwerfen, zum Ausplündern, sondern es war zum ersten Mal eine Expedition, in der es nur um Abenteuerlust ging und um einen Scoop, um einen journalistischen Coup, den er landen wollte. Und das hat es vorher noch nie gegeben und ist so ein bisschen ein Vorbote des Medienzeitalters, wo also große Summen für große Stories ausgegeben werden.
Während Livingstone auf seinen Entdeckungen zu Fuß, im Ochsenkarren oder per Einbaum unterwegs ist, startet Stanley die luxuriöseste Expedition, die es bis dahin gegeben hat. Dazu gehören
ein Anführer, ein erster Adjutant, ein zweiter Adjutant, ein Büchsenträger, ein Dolmetscher, ein Hauptfeldwebel, drei Feldwebel, 23 Mann Wache, 157 Träger, ein Koch, ein Schneider, ein Zimmermann, zwei Pferde, 27 Esel, ein Hund, einige Ziegen, 71 Kisten Munition, Kerzen, Seife, Kaffee, Zucker, Mehl, Reis, Sardinen, Pemmikan, Dr. Liebigs Fleischextrakt, Pfannen, Töpfe, drei Zelte, zwei Faltboote und eine Badewanne.
9 Monate lang quälen sich die Träger mit den Kisten durch Sümpfe, reißende Flüsse und unendlichen Dschungel.
Eine Wildnis, von der man sich schauerliche Dinge erzählt. Albträume von Angst und Schrecken, von Tod und Verderben.
Ununterbrochen tropfte von den Bäumen ein tropischer Tauschauer. Wie wir uns so durch den Lehm und Schlamm kämpften, transpirierten wir vom Kopf bis zum Fuß. Und unsere Kleider wurden bald schwer vor Nässe, Schweiß und Dampf. Alle paar Minuten mussten wir durch Gruben voll Wasser und von faulenden Blättern bedeckt. Ich hatte wahrhaftig schon früher so manche Wälder gesehen, aber verglichen mit diesen waren sie das reinste Kinderspielzeug. Ich hasste ihren Schmutz und Dampf, ihre Monotonie und Düsterkeit aus tiefster Seele.
Stanley hat inzwischen erfahren, dass sich Livingston in der Nähe des Tanganyika-Sees aufhalten soll.
Hurra! Die Erinnerung an Dickicht und Dschungel, die uns belästigt, an die heißen Salzebenen, die uns die Füße verbrannt, an die glühende Sonne, die uns versenkt hat, die Erinnerung an alle Gefahren und Beschwerden, die jetzt glücklich hinter uns lagen, ist verschwunden. Endlich war die große Stunde da. Unsere Herzen und Empfindungen versuchten zu erraten, in welcher Hütte der weiße Mann mit dem grauen Bart wohl wohnte.
Also Livingston war krank und erschöpft und ohne Vorräte in diesem Dorf Ujiji, ein kleines Hafenstädtchen, angekommen. Dann hörte er das Gerücht, dass ein Weißer in der Umgebung gesehen worden war. Wollte das zunächst gar nicht glauben, doch dann hörte er an einem Morgen 50 Salutschüsse und eine amerikanische Flagge wurde ins Dorf getragen und umringt von vielen Trägern und Helfern trat dann dieser Mann vor. Ein frisch gebügelter Flanellanzug, ein frisch gekreideter Tropenhelm, blank polierte Stiefel.
Ich schritt bedächtig auf Livingston zu, nahm meinen Hut ab und sagte: Dr. Livingston, wie ich vermute.
4 Monate ziehen die beiden gegensätzlichen Entdecker nach ihrem Zusammentreffen in Ujiji gemeinsam durch Afrika. Dann kehrt Stanley nach Europa zurück, Livingston bleibt. Das Geheimnis der Nilquellen lockt ihn noch immer. Ein Jahr später ist der alte Forscher tot. Stanley schreibt nach seiner Rückkehr sein erstes Buch mit dem Titel »How I Found Livingston«. Es macht ihn schlagartig bekannt und zählt heute noch zu den klassischen Reportagen der Weltliteratur. 1874 macht er sich erneut auf die Suche nach den Quellen von Nil und Kongo. Stanley hat dafür aber andere Gründe als Livingston.
Die Ursprünge des Nils und den Verlauf des Kongo zu kennen, hieß für jemanden wie Stanley eben auch, Afrika potenziell dann besser ausbeuten zu können.
Wieder schleppen hunderte Träger die Verpflegung und sogar ein komplett zerlegtes Schiff durch Afrika. Nach über 3 Jahren und über 10.000 Kilometern hat Stanley sein Ziel erreicht. Auf dieser Expedition umrundet er den Victoria und den Tanganyika-See und kann so beweisen, dass es eine Verbindung zwischen Victoria-See und Nil gibt. Ein Rätsel bleibt ungelöst. Ist der Lualaba-Fluss in Zentralafrika tatsächlich die Quelle des Nils, wie Livingston vermutet hat? Stanley will Gewissheit.
Es war meine Pflicht, ihn bis zum Meer zu verfolgen. Mochte sich mir entgegenstellen, was da wollte.
Stanley zieht mit einem riesigen Tross in den Regenwald und verfolgt den über 4000 Kilometer langen Flusslauf. Erbarmungslos treibt er die Träger an. Viele sterben an Hunger, Pocken und Wundfieber. Die Ureinwohner wehren sich mit Giftpfeilen gegen die Eindringlinge. Stanley reagiert rabiat.
Mehrere Kanus verfolgten uns. Auf manchen wurden Speere in unsere Richtung geschüttelt. 6 Schuss und 4 Tote genügten, um diesem Spott ein Ende zu machen.
Als Stanley 1877 im Kongo-Delta ankommt, ist er von den Strapazen sehr geschwächt.
Es ist der Kongo. Livingston hatte sich geirrt. Der Lualaba ist nicht die Quelle des Nils. Jetzt weiß ich, dass dieser schreckliche Fluss uns zum Atlantik führen wird. Doch bis zu unserem Ziel ist es noch ein weiter Weg. Livingston nannte die Fahrt den Lualaba hinunter ein tollkühnes Unternehmen und er ließ davon ab. Ich schreibe diese Zeilen und glaube fast, dass kein anderer Weißer sie je lesen wird.
Von Stanleys weißen Begleitern hat keiner. Von seinen afrikanischen Trägern haben nur wenige die Tortur überlebt. Trotzdem prahlt er:
Wir haben 28 größere Städte angegriffen und zerstört, 32 Schlachten zu Lande und zu Wasser geschlagen, 52 Wasserfälle und Stromschnellen überwunden. Wir haben unsere Kanus und unser Schiff einen 1500 Fuß hohen Berg hinaufgeschleppt und Elfenbein im Wert von $50.000 erbeutet.
Später im Kongo bekam er den Spitznamen Bula Matari, was so viel heißt wie Zermalmer der Steine. Und das war keineswegs als Kompliment gemeint, sondern sozusagen Ausdruck auch der großen Brutalität, mit der Stanley gegen Afrikaner vorging. Und er hat auch in seinen Afrika-Büchern auch immer sehr deutlich beschrieben, wie er dann Leute zu bestrafen pflegte.
Die beiden Betrunkenen zu 100 Peitschenhieben verurteilt, danach 6 Monate in Ketten gelegt.
Livingston hat Afrika und die Afrikaner geliebt. Er hat ihre Sprachen gelernt und sich mit ihren Sitten vertraut gemacht. Dagegen schreibt Stanley in einem seiner Bücher:
Ich verabscheue dieses Land von Herzen.
Obwohl er nun sehr intensiv durch Afrika gereist ist, hat er diesem Kontinent eigentlich nichts Positives abgewinnen können und wenig Interesse an Gesellschaften, ja selbst an der Natur Afrikas gezeigt. Und ihm ging es vor allem darum, bestimmte Ziele zu erreichen und natürlich auch sich und seine Karriere durch diese Expedition voranzubringen. Und da ist er eben nach dem Motto, hart gegen sich selbst, brutal gegen andere vorgegangen.
Stanley bietet dem britischen Empire seine Hilfe bei der Kolonialisierung des Kongos an, wird aber zurückgewiesen. Doch dann beauftragt ihn der König von Belgien, Leopold II., das Kongobecken zu erforschen. Im Dienst der Wissenschaft und im Kampf gegen die Sklaverei, so lautet die offizielle Mission. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Leopold II. Will das Land wirtschaftlich ausbeuten. Dabei hat er einen willigen Helfer.
Im Prinzip hat Stanley einfach eine Reihe von fingierten Verträgen aufgesetzt. Die Häuptlinge oder Oberen aus dem Kongo, die das unterschrieben hatten, hatten in der Tat keine Ahnung, was sie da eigentlich unterschrieben haben. Und dass das sozusagen weitreichende Landübertragung und gleichzeitig auch noch Bereitstellung von Arbeitskraft implizierte, war den meisten gar nicht klar.
Auf seinen Reisen, die auch das Ziel hatten, Handelsrouten für den belgischen König zu erforschen, gründet Stanley einige Städte. Unter anderem Leopoldville, das heute Kinshasa heißt und die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo ist. Die Einheimischen zwingt er dazu, Straßen anzulegen und vor allem Kautschuk zu gewinnen, mit äußerster Brutalität.
Vielen wurden die Hände oder Arme abgehackt, als Zeichen oder als Bestrafung dafür, dass sie nicht genügend geliefert hatten.
Stanley nimmt aber auch andere Aufträge an. 1887 bricht er zu seiner letzten Expedition nach Afrika auf. Dieses Mal soll er den verschwundenen deutschen Arzt Eduard Schnitzer finden, der sich als Emin Pascha einen Namen als Afrikaforscher gemacht hat und Gouverneur der damaligen Provinz Äquatoria ist. Stanley gelingt es, Emin Pascha aufzuspüren. Zurück in England wird er gefeiert und 1899 sogar zum Sir ernannt.
Sein Image verschlechtert sich eigentlich erst dann, als klar wird, dass im belgischen Kongo, beziehungsweise damals im Königreich Kongo, das war ja eine Privatkolonie von Leopold II., sich äußerst grausame Sachen abspielten und die Bevölkerung auf äußerst brutale Art und Weise gezwungen wurde, Kautschuk zu ernten.
Als Sir Henry Morton Stanley im Mai 1904 stirbt, ist von Heldenverehrung keine Spur mehr. Sein letzter Wunsch, neben David Livingstone in Westminster Abbey beigesetzt zu werden, wird ihm wegen seiner Gräueltaten verweigert. Auch 140 Jahre nachdem Stanley das erste Mal afrikanischen Boden betrat, leidet das Herz Afrikas noch immer unter dem Fluch seines Rohstoffreichtums, sagt Georedakteur Kai Rademacher.
Denn gerade das Kongo-Gebiet ist unter anderem natürlich als Folge dieser europäischen Kolonialisierung ein extrem instabiles Gebilde geworden, eigentlich ein anarchisches Gebilde wiederum, mit vollkommen unübersichtlichen Kriegen, Kämpfen um Rohstoffe, die Leute wie Stanley entdeckt haben.
Und nach denen der Rest der Welt giert. Vom Tropenholz über Diamanten bis zum Uran. Afrikaforscher Andreas Eckert.
Ich glaube, dass es im Kongo besonders deutlich wird, wie sich so eine Spur von Gewalt und Zwangsarbeit und Ausbeutung von Rohstoffen seit der Kolonialzeit durch die Geschichte des Landes zieht.
Sodass man heute eigentlich niemandem raten kann, irgendwie Stanleys Fußstapfen zu folgen, weil es genauso gefährlich ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Henry Morton Stanley, der am 28. Januar 1841 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.